Vater, ich danke dir. Ich danke dir für diese wunderbare Gelegenheit, dein Wort auszuteilen. Und Herr, ich sage, es soll nichts von mir, sondern dein Wort wirklich kommen. Das, was du heute Morgen sagen möchtest. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein. Wirke du, bewege dich. Ich will dich nicht hindern oder dir im Weg stehen, sondern du sollst frei und ungehindert jedem Einzelnen mit dem Wort dienen. Danke, Heiliger Geist, für dein Reden heute Morgen. Danke, dass du uns zurüstest und ausrüstest, dass jeder Einzelne in der Gemeinde in seine Berufung reinkommt, seinen Platz findet mit dem Herrn und die Werke tut, die du vorbereitet hast. Danke, Herr, wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Ich habe mir überlegt, ob ich mit einer provokativen Frage heute Morgen anfange. Ob ich einfach mal so frage, Gemeinde, wenn du jetzt zurückschaust diese Woche, hast du die Werke getan, die vorbereitet waren von Gott? Weißt du, was Gott letzte Woche von dir erwartet hat? Hast du ihn mal gefragt? Und hast du die Dinge getan? Und also ihr könnt euch, wenn ihr jetzt für einen Moment erschrocken seid, wieder entspannen. Aber das ist eigentlich unsere Aufgabe. Das ist unser Ziel, wie wir leben sollten, solange wir hier auf der Erde sind. Jeden Tag reflektieren, Herr, habe ich heute deinen Willen getan? Und am Morgen, Herr, was ist dein Plan für heute? Was sind die Werke, die vorbereitet sind? Herr, was hast du vorbereitet für mich? Was hast du getan für mich? Ich meine jetzt nicht im Sinne von am Kreuz getan, sondern was ist vorbereitet? Wovon erwartest du, dass ich das tue? Weil wenn der Herr von dir erwartet, etwas zu tun, wird das niemand anders tun. Wenn ich zum Beispiel von meinem, bei uns sind die Ämter zu Hause verteilt und unser jüngerer Sohn hat die Aufgabe, den Tisch zu decken. Vor jeder gemeinsamen Familienmahlzeit deckt er den Tisch. So, der Jeremy ist dafür für die Spülmaschine verantwortlich, die Spülmaschine auszuräumen, wenn sie wieder gelaufen ist. Das ist auch im Schnitt fast jeden Tag einmal. Und wenn ich jetzt den Jasper rufe und sage, Jasper deckt den Tisch, dann erwarte ich, dass er das tut. Dann sage ich nicht noch, Jeremy, halt dich mal schon bereit, falls jetzt der Jasper es aus irgendeinem Grund nicht tut. Und ich sage auch nicht, Manfred, eventuell müsstest du jetzt noch den Tisch decken. Sondern ich sage, Jasper, deck bitte den Tisch. Und dann weiß er auch, was zu tun ist. Alles, was er fragt, ist, was gibt es zu essen? Brauchen wir große Teller? Brauchen wir kleine Teller? Brauchen wir Suppenteller? Und wenn ich dann eine kurze Anweisung gebe, da reicht ein Wort. Ich muss nur sagen, Brot, dann weiß er, welche Teller. Oder ich muss sagen, es gibt was Warmes, dann weiß er, welche Teller. Oder ich sage zum Beispiel, es gibt Nudeln, dann weiß er, nicht die anderen, sondern die Teller für Nudeln. Und ich muss auch nicht lange, wir müssen auch nicht lange diskutieren, Messer, Gabel, Löffel, Gläser und so weiter. Das weiß er alles. So, und wie das ist mit Kindern, manchmal sind wir unkonzentriert. Und dann muss man einfach sagen, Jasper, guck mal auf den Tisch, was fehlt noch? Ah ja, der Papi hat noch kein Glas. Genau. Und das ist die Art, wie der Herr mit uns arbeiten möchte. Die Dinge sind vorbereitet. Das Geschirr, das er braucht, steht im Schrank. Das Besteck ist im Besteckkasten. Die Sachen sind im Kühlschrank, die Getränke. Das Essen steht auf dem Herd. Alles, was es noch braucht, ist eigentlich, dass man den Tisch deckt, dass man das tut, damit man essen kann. Und das ist genau, wie der Herr mit uns arbeiten möchte. Du hast viele Dinge schon gelernt. Du weißt, was es bedeutet, wenn jemand krank ist. Du weißt, dass das Wort sagt, man kann für Kranke beten. Du weißt, dass das was ist, was nicht nur für Pastoren gilt. Du weißt, dass das was ist, was für jeden Tag und jede Situation und jeden Moment gilt. Also alles, was du brauchst, ist vielleicht die kurze Erinnerung, dass der Heilige Geist sagt, wenn Schmerzen kommen oder wenn irgendwie jemand, der krank ist, in deiner Umgebung ist, dass der Herr sagt, hallo, denkst du dran? Jetzt könntest du beten. Jetzt ist der Moment. Und dann musst du eine Entscheidung treffen. Drückst du es weg? Ah, Herr, jetzt doch nicht. Jetzt habe ich gar keine Zeit. Oder sagst du einfach, okay, ich bin bereit. Und jeden Moment in unserem Leben können wir aufteilen eigentlich in einen Moment, wo wir die Werke Gottes tun oder wo wir unsere eigenen tun. Ja, heißt das jetzt, ich decke nicht mehr den Tisch oder die ganz lebenspraktischen, ich wasche nicht mehr die Wäsche? Doch, die Frage ist nicht immer nur, was ich tue, sondern auch, wie ich es tue. Ich kann mit dem Herrn die Wäsche waschen und ich kann alleine die Wäsche waschen. Wenn ich alleine die Wäsche wasche, werde ich die Wäsche dann waschen, wenn es mir am besten passt. Vielleicht, wenn der Strom am günstigsten ist, vielleicht, wenn ich gerade Zeit habe oder wenn das Wetter gerade so ist, dass ich sie trocknen kann draußen. Wenn ich es mit dem Herrn mache, dann sagt der Herr, jetzt ist ein guter Moment, die Wäsche reinzutun. Und ich habe über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass im Nachhinein rückblickend das wirklich oft der beste Moment war. Ich sage oft, weil ich es nicht immer nachgeprüft habe. Aber da, wo ich es nachgeprüft habe, habe ich gemerkt, Gottes Plan steht nicht einem guten Leben entgegen. Wir haben so oft die Vorstellung, ja, aber wenn ich Gottes Werke tue, wenn ich in meine Berufung reingehe, dann ist ja mein Leben, dann bin ich ja lebendig tot. Dann ist der ganze Spaß weg, dann ist alles vorbei, dann bin ich ein Zombie. Aber weißt du was, du bist ein Zombie. Das ist schon mal unter dem Aspekt gesehen, sind ja jetzt ganz in diese ganzen Filme in der Zwischenwelt. Du bist in der Zwischenwelt. Du bist gestorben in der Welt mit Christus. Du bist auferstanden. Das heißt, du bist zwar tot, aber du lebst. Und du lebst nicht an dem Ort, wo die Toten leben, sondern du lebst an dem Ort, wo die Lebendigen leben. Also mit anderen Worten, du bist ein lebendiger Toter und der lebt dort, wo die Toten Lebendigen leben. Soll ich es nochmal sagen? Du bist ein lebendiger Toter, jemand, der mit Christus gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Und du lebst dort, wo all die, die noch nicht mit Christus gestorben sind, leben, die aber deswegen tot sind, weil sie nicht das Leben Gottes in sich haben. Das Einzige, wie du diesem Dilemma entfliehen kannst, ist, dass du einfach das tust, was richtig ist zu tun, was das Wort sagt. Du nimmst deine Bibel und tust, was das Wort sagt. Ein lebendiger Toter wäscht seine Wäsche anders als ein toter Lebendiger. Da gibt's ganz große Unterschiede. Äußerlich sehen die vielleicht gleich aus. Vielleicht ist es auch nicht so, dass du durch andere durchlaufen kannst und was da alles immer so dargestellt wird. Aber das ist ja nur menschliche Vorstellung. Was ist das Entscheidende, die neue Qualität? Du hast einen Zugang in die geistliche Welt. Und von der geistlichen Welt aus kannst du Dinge bestimmen, kannst du Dinge tun und bist du berufen zu herrschen über die Umstände in deinem Leben, über das, was in deinem Leben schiefläuft, angefangen von deinem Körper, über deine Seele bis hin zu deinem unmittelbaren Umfeld. Ich muss mir manchmal auch sagen, Katharina, übernimm die Herrschaft in der Waschküche. Die Waschküche sieht manchmal schlimm aus bei uns. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber das ist so, durch die ganze Wäsche sind da lauter Fusseln und dann läuft mal irgendwo was übers, hat ja einen Ablauf, unten ist ja kein Problem, aber dann spült das die Fusseln so fest, dass sie beim nächsten Staubsaugen nicht mehr weggehen. Dann sind noch drei Leute mit Hausschuhen, mit Schlappen, mit viel Profil durchgelaufen, die gehen dann durchs halbe Haus. Also ich gehe auch nicht gerne in die Waschküche. Das riecht immer so schrecklich nach Arbeit. Aber wenn du dann mal Zeit hast, deine Waschküche mal komplett auf Vordermann zu bringen, dann ist es ganz anders. Und plötzlich geht man gerne in die Waschküche. Und wisst ihr, viele von uns, wir leben genauso unser Leben mit dem Herrn. Wir gehen nicht gern zum Herrn, weil wir das Gefühl haben, es gibt so viel, was wir erst noch bereinigen müssten. Es gibt so viel, was wir erst noch verändern müssten, damit wir würdig sind, in seine Gegenwart zu gehen. Aber du bist würdig. Du gehst einfach hin, sagst, okay, durch das Blut Jesu einmal durch und ich bin gereinigt. Und ich kann mit ihm reden. Und er hilft mir, die Waschküche aufzuräumen. So, was hat das mit der Berufung zu tun? Wenn du deine Waschküche nicht aufräumst, kommst du nie in deine Berufung. Oder anders gesagt, wenn du die Dinge, die zwischen dir und Gott stehen, nicht bereinigst, wenn das, was dich hindert, freimütig zu Gott zu gehen, wenn das nicht aus dem Weg geräumt wird, müssen wir gar nicht über Berufung reden. Dann kommt aber sofort die Frage, warum sollte ich das tun? Lohnt sich das überhaupt? Lohnt sich das, ständig an meinem Wandel in Liebe zu arbeiten? Lohnt sich das, ständig derselben Person zu vergeben? Lohnt sich das, mich voll da immer reinzugeben und abends bin ich müde und die anderen haben Spaß und weiß ich was alles und ich gebe und mache und tue. Lohnt sich das? Ich kann dir keine Antwort auf die Frage geben. Ich kann dir sagen, für mich hat sich's gelohnt. Und das Wort, wenn du die Verheißung anschaust, dann lohnt es sich. Aber du musst entscheiden, ob sich das für dich lohnt. Und erst wenn du diese Frage entschieden hast, erst dann wirst du wirklich bereit sein, in deine Berufung reinzugehen. Weil deine Berufung kostet was. Pastor Manfred hat darüber geredet. Deine Berufung hat einen Preis. Deine Berufung fängt klein an und du musst Schritte gehen und die kosten was. Die kosten manchmal alles. Die kosten manchmal den letzten Nerv. Aber das macht nichts. Es gibt auch was dafür. Du bekommst eine Belohnung dafür. Du hast ein Resultat davon. Wie sieht das Resultat aus? Keine Angst, wir kommen heute noch zu Bibelversen gleich. Das ist nur die Einleitung. Ich mache euch nur ein bisschen Appetit. Wenn man im Restaurant was bestellt hat, muss man auch immer lange warten und dann gibt's so kleine Appetithäppchen noch so vorneweg. Wir sind noch bei den Appetithäppchen vorneweg. Wenn du in deine Berufung reingehst, dann musst du schauen, was sagt das Wort? Wofür lohnt es sich? Und dann wirst du, je tiefer du reingehst, wirst du merken, dass es eine ganz andere Ebene gibt, wie Dinge passieren können. Dass entweder die Dinge passieren, so wie sie bei den toten Lebendigen passieren. So wie sie in der Welt bei den Menschen um dich rum passieren. Ich nenne sie einfach mal die toten Lebendigen. Tod im geistlichen Sinne. Die Bibel sagt, dass ein Mensch, der Jesus Christus nicht als Herrn hat, in einem geistlichen Sinn tot ist. Dass sein Geist tot ist. Und unsere Aufgabe ist, diesen möglichst viele Lebendige eben in das Reich Gottes zu holen. Sozusagen viele Tote Lebendige zu lebendigen Toten zu machen. Ist ein bisschen kompliziert heute Morgen, gell? Ihr merkt schon. Aber du bist berufen, jemand zu sein, der das tut. So, und jetzt kannst du dich entscheiden, ob du auf menschlicher Ebene weitermachst, ob du auf der Ebene weitermachst, wo du bisher bist. Da kennst du die Mühen. Oder du kannst sagen, ich fange mal an zu schauen, lohnt es sich? Denn der Anfang ist mühevoll, mühsam. Manfred hat letzte Woche drüber gepredigt, auch vor 2 Wochen drüber gepredigt, auch über die kleinen Anfänge. Und dass du Schritte gehen musst. Und dass ein Schritt nach dem anderen kommt. Und dass du manchmal nicht das Große siehst. Und dass es manchmal sich nicht so gut anfühlt alles. Und dann kommt sofort die Frage, lohnt sich das? Lohnt sich das, dass ich den Preis bezahle? Und bevor du diese Frage beantwortest, leg einen Zeitraum fest, den du anschaust. Es lohnt sich nicht, wenn du dich beschließt, nur für 3 Jahre Christ zu sein, für 3 Jahre in diese Gemeinde zu gehen und zu sagen, für 3 Jahre bin ich voll dabei und danach lebe ich mein eigenes Leben. Kann ich dir jetzt schon sagen, lohnt sich nicht. Weil die wirklich guten Sachen fangen erst dann an, wenn du so reingehst, dass du sagst, ich gehe nie wieder da raus. Und zwar egal, ob du das Reich Gottes meinst oder ob du die Gemeinde meinst. Manchmal sagen Leute, ja, im Reich Gottes ist ja klar, aber die Gemeinde, das weiß ich doch jetzt nicht. Ich sag dir was, der Herr weiß es. Und eine Hingabe zu treffen bedeutet immer, ich gebe mich voll hin. Einer als Ehepartner untereinander, wir wissen das, man spürt das, wenn der andere in sehr privaten, intimen Momenten mit seinen Gedanken bei der Arbeit, beim Einkaufszettel oder sonst wo ist. Und genauso spürt Gott das und nimmt Gott das wahr. Und auch die anderen um dich rum nehmen das wahr. Auch wenn man denkt, ja, wieso? Ich sehe doch immer so aus, als ob ich mache doch alles äußerlich richtig. Es geht eben nicht um das Äußere. So, und jetzt gehen wir in 2. Timotheus, Kapitel 2. Und es geht um die ersten 6 Verse. Ich lese sie erstmal zusammen vor. Und dann gehen wir sie Vers für Vers durch. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhaltes, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. So, es fängt an, du nun, mein Sohn, steht in vielen Übersetzungen, aber eigentlich steht da Technon, Kind. Es gibt noch ein anderes griechisches Wort für Sohn, aber hier steht Kind. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade. Das redet nämlich davon, hier spricht der Erwachsene, der Vater im Geist, zu seinem Kind im Geist. Die Betonung liegt nicht auf Sohn im Sinne von Sohn männlichen Geschlechts, sondern die Betonung liegt auf, der Vater spricht mit seinem Kind. Ein geistlicher Vater, Paulus, spricht zu seinem Sohn Timotheus. Und er sagt, du nun, und im Griechischen steht eigentlich sowas wie, du nun deswegen oder wegen dem, was ich dir in Kapitel 1 gesagt habe, wegen dem gebe ich dir jetzt ein paar Anweisungen. Du kannst zu Hause gerne das Kapitel 1 mal lesen, was da steht. Möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Du nun, deswegen, mein Sohn, sei stark in der Gnade. So, und das ist so eine Floskel, die wir alle schon hunderte von Malen gehört haben. Sei stark in der Gnade, sei stark in der Gnade. Ich bin ein Mensch der Gnade. Ich lebe in der Gnade. Gnade ist immer da. Ich tue alles nur aus Gnade. Die Gnade des Herrn. Bla, bla, bla. Und solange du nicht rausfindest, was bedeutet das? Was ist das, stark zu sein in der Gnade? Was bedeutet das? Was ist ein starker Mensch in der Gnade? Und dazu musst du dir das griechische Wort anschauen, was dort steht. Das ist das Wort endynamo. Da ist schon das Wort dynamis drin. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich mir mal von Manfred, ihr müsst euch vorstellen, der hat zwar nur ein kleines Arbeitszimmer, aber dieses kleine Arbeitszimmer ist vollgestopft mit Büchern. Und da gibt es ein von Kenneth Wüst, einem inzwischen schon nicht mehr lebenden amerikanischen Theologen, eine Auslegung des Neuen Testaments. Das ist sowas wie eine ein bisschen erweiterte Übersetzung, und er geht Vers für Vers durch und du kannst wirklich über jeden Vers Dinge lesen. Und ich habe mir da einfach mal angeguckt, was schreibt denn Kenneth Wüst über 2. Timotheus Kapitel 2. Da fängt es eigentlich schon an, er sagt zu diesem sei stark in dem Herrn, ich lese euch am besten erstmal die englische Übersetzung vor. As for you, therefore my child, er sagt übrigens übersetzt auch child, be clothed with inward strength by grace which is in Christ Jesus. Also stört euch nicht an meinem Englisch, ich übersetze es gleich. Also für dich, mein Kind, gilt deswegen, wegen dem, was ich schon einleitend gesagt habe, bekleide dich innerlich, sei in deinem Inneren bekleidet, angezogen mit Gnade, und zwar mit einer starken Gnade. Sei, du könntest auch sagen, wenn ich jetzt mal bei dem Bild der Kleidung bleibe, zieh dich warm an in Gnade. Zieh dich richtig dick und warm an in Gnade. Pack dich in Gnade innerlich, wie du nur kannst. Was bedeutet das? Feile, arbeite, tue, gib dir Mühe, pflege. Ein Wandel in Liebe, in Gnade. Trainiere dich, in Gnade zu wandeln. Trainiere dich, in Liebe zu wandeln. Bleibe in Liebe, bleibe in Gnade. Egal, was andere tun und egal, was andere sich leisten. Egal, wie andere damit umgehen. Und es ist interessant, ich habe einen anderen Vers gefunden, der auch so einen Zusammenhang zwischen stark sein, Macht haben und Gnade darstellt. Und das ist Römer 5, Vers 17. Da heißt es nämlich, dass wir die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben. Du hast die Fülle der Gnade empfangen. Mit anderen Worten, die Fülle der Gnade ist sozusagen ein Kleiderschrank voller warmer Wintersachen. Nur das Beste, nur die Markensachen. Was weiß ich, ich kenne mich ja nicht so aus, die helle Hansenjacke und Tommy Hilfiger von mir aus. Was gibt's noch? Was? Mammut, jawohl. Nur die wärmsten, nur die besten Sachen. Die Outdoor-Spezialisten wissen Bescheid. nur die besten Sachen sind da in dieser Gabe, die Jesus dir gegeben hat, die Gnade. So, jetzt hast du diesen Schrank voll Gnade. Und mit diesem Schrank voll Gnade ist es dir möglich, im Leben zu herrschen. Du hast die Fülle der Gnade empfangen. Die Gabe, nicht nur ein kleines bisschen, sondern die Gabe in Fülle, im Vollmaß. Und dann hast du die Möglichkeit, damit im Leben zu herrschen. Oder hier heißt es, stark zu sein. Und das brauchst du. Das brauchst du. Du brauchst die Gnade, um wirklich stark zu sein. Und du brauchst die Gnade, um zu herrschen. Ich war ja vor 2 Wochen in der Ukraine und ich muss immer sehr gut auswählen, sonst werde ich nicht fertig. Und wir sitzen um 2 noch hier. Wir hatten, um es kurz zu machen, eine super gute Zeit in der Ukraine. Susan hat ja letzten Sonntag schon ein bisschen erzählt. Wir waren diesmal Mittwoch sind wir geflogen, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und hatten in den 4 ganzen Tagen, die wir dort waren, 5 Gottesdienste und noch einige weitere Treffen. Also wir hatten wirklich ein volles Programm und es war richtig, richtig gut. Körperlich ein bisschen anstrengend und kalt war es dort. Aber wir haben uns in Gnade gepackt. Und das fing schon auf dem Hinflug an. Und wenn du etwas bewegen willst im Reich Gottes, hab immer im Hinterkopf, es geht um deine Berufung, es geht um dein Lebensziel, es geht darum, wo will ich hin, was will ich erreichen? Und es geht darum, lohnt sich das, den Preis zu bezahlen? Lohnt sich das? Was habe ich davon, wenn ich mich immer wieder trainiere, Gnade zu geben? Die anderen gehen auch nicht in Gnade mit mir um. Schau auf dich, bleib bei dir. Die Psychologen sagen das immer. Jetzt bleiben Sie mal ganz bei sich. Bleib einfach mal bei dir. Das finde ich ist einer der wenigen guten Sprüche, die man auch in der Predigt verwenden kann. Bleib bei dir. Geh nicht in Gedanken zu deinem Nachbarn oder zu deinem Ehepartner. Bleib bei dir. So. Und jetzt nimmst du also die Gnade. Wir sind losgeflogen. Es fing schon eigentlich am Freitag, bevor wir abgeflogen sind, an, habe ich im Fernsehen gesehen, Fluglotsenstreik. Dann kam ein Bescheid von irgendeinem Gericht, dass der für 72 Stunden ausgesetzt ist, sprich für 3 Werktage habe ich also gezählt, Freitag, Montag, Dienstag, Samstag, Sonntag zählt nicht. Und ich weiß nicht, ob der Samstag zählt. Jedenfalls las ich dann am Samstag auf dem Teletext im Fernsehen, also in frühester Streiktermin Mittwochmorgen und es ist sehr wahrscheinlich, dass gestreikt wird. Den Rest habe ich gar nicht mehr gelesen. Okay, dachte ich, ich bin stark in der Gnade und die Gnade befähigt mich, im Leben zu herrschen. Ich werde mich also weder drüber aufregen, noch werde ich mich drüber ärgern. Ich werde nicht mal irgendjemand irgendetwas sagen, sondern ich werde einfach anfangen, mich auszurichten auf das Wort. Was sagt das Wort? Also, wenn ich mir den Psalm 1 angucke, dann sagt das, ich sage das mal mit meinen Worten, ich krieche rein in das Wort, ich beschäftige mich mit dem Wort, ich umgebe mich mit dem Wort, das Wort ist um mich herum, überall, ich zahle den Preis, dass ich meine Bequemlichkeit, meine freie Zeit aufgebe, um mich in das Wort einzugraben und hinten kommt raus, alles was ich tue, gelingt mir. Also meine Fahrt wird erfolgreich sein. Egal, wer streikt, mein Flugzeug wird starten und landen zur richtigen Zeit. So, jetzt hatten wir also einen Flug gebucht. Es gab leider keinen anderen mehr zu einer einigermaßen anständigen Zeit. Und wir müssen ja von Kiew aus dann nochmal 3 bis 4 Stunden mit dem Auto weiterfahren. Also es ist ja nicht so, dass wir in Kiew schon da sind, sondern das heißt, am besten ist, man kommt zu einigermaßen einer Tageszeit an, weil die Straßen, gut, die Autobahnen in großen Städten sind inzwischen besser, aber es gibt schon auch Gegenden, vor allem gibt es viele, viele Autos und Autofahrer und Gefährte, die ohne Licht fahren. Uns ist wirklich nicht ganz einfach da, jetzt nachts zu fahren. Also wollten wir tagsüber ankommen. Der Flug war so gebucht. Allerdings mussten wir in Frankfurt umsteigen. Und wenn du ein bisschen im Fliegen versiert bist, dann weißt du, wenn irgendwo gestreikt wird, dann bricht es in Frankfurt zusammen. Egal, wo gestreikt wird in Deutschland, aber weil das die Zentrale ist. Und meistens wird auch dort gestreikt, weil es scheinbar am wirksamsten ist. Wie auch immer, jedenfalls war ich also ausgerichtet. So, wir sind morgens um 6 hier los, wir saßen in unserem Flieger. Plötzlich kam vom Piloten die Durchsage, dass unser Flugzeug, dass er von Frankfurt keine Startfreigabe bekommt, dass wir also mindestens eine halbe Stunde warten müssen. Er versucht zwar noch, schon war in meinem Kopf wieder der Streik. Und weißt du, an dem Punkt fängt die Gnade an, zu wirken oder fängt sie an zu herrschen. Das ist das erste Mal, wo du merkst, es hat sich gelohnt, im Wort zu bleiben. Nämlich, meine innere Panik hielt sich in Grenzen, Meine inneren Gedanken waren einigermaßen fokussiert und ich habe gesagt, in meinem Inneren, ich werde heute in diesem Flieger in die Ukraine sitzen. Wir werden pünktlich ankommen. Wir werden pünktlich abfliegen. Wir werden pünktlich ankommen. Wie auch immer. Und dann sind wir also abgeflogen, eine halbe Stunde später, und wir hatten nur eine Stunde Zeit, um über den Flughafen zu rennen. Und wenn man schon mal in Frankfurt war, dann weiß man, das reicht wirklich gerade. So, also wir sind raus, weil man muss noch durch alle möglichen Kontrollen, weil der Flug in die Ukraine ein Flug nach außerhalb von Schengen ist, sind also nochmal Sicherheitskontrollen und so weiter und so weiter. Am Schluss war es also so, wir kamen an dem Gate an, wo wir sein mussten, und es sah verdächtig leer aus. Und da standen zwei Damen von der Lufthansa, die warteten schon auf uns, die wussten auch, wer wir sind. Ja, die wussten sofort, welche Passagiere wir sind, weil sie den Flug eingecheckt hatten und weil der Flug eben schon weg war. Und dann haben sie mir gesagt, okay, das Flugzeug ist weg. Und dann habe ich gefragt, wann geht denn der nächste Flug? Das war ungefähr so 9:45 war es, 9:50 ging der Flug, aber das Check-in ist natürlich immer 20 Minuten bis eine halbe Stunde vorher. Also wir waren eigentlich... wäre es irgendwie noch möglich gewesen. Aber das Flugzeug war weg und dann kannst du auch nichts mehr machen, wenn die einmal auf die Rollbahn gegangen sind, ist fertig. Und dann habe ich gesagt, gut, wann geht denn der nächste Flug? Und dann sagt sie zu mir, 10:50. Nee, 10:50. Und wenn ich 10:50 höre, dann denke ich, ja, das ist ja dann gleich. Okay. Und das kam mir aber irgendwie komisch vor. Und dann habe ich nachgefragt, wann ist er denn in Kiew dann? Und dann sagt sie auf einmal 1:30. Ich habe es erst gar nicht gecheckt. Und nachher hat mir die Susan hat mir dann ein bisschen geholfen, das zu verstehen, dass es nachts 1:30 ist und dass sie 9:50 abends meinte. So, und jetzt hätte ich mich erstens ärgern können, dass ich so eine unqualifizierte Auskunft gekriegt habe, weil das wäre 22:10 gewesen. Und im Deutschen ist es nun mal so, dass wir die Stunden nicht wie in Amerika mit AM und PM unterscheiden, sondern wir unterscheiden die Stunden, wir zählen durch bis 24 und dann geht's wieder bei Null los. Ich meine, müssen wir nicht weiter drüber reden. So. Aber ich konnte auch in meiner Haltung dem Herrn gegenüber bleiben, weil ich wusste, was meine Berufung ist. Und wenn du dann nicht trainiert hast, Gnade zu geben, Leuten, die es gar nicht verdient haben, zum Beispiel, die wussten, dass wir kommen, die wussten, dass unser Flugzeug schon gelandet ist, die wussten, dass wir nur irgendwo noch in der Kontrolle stehen und über den Flughafen rennen. Aber sie haben uns keine Gnade gegeben, nicht eine Minute. Sie haben uns gesagt, nein, die Flüge müssen pünktlich gehen. Dann hätte ich auch sagen können, ja, das hätte unser hätten sie mal damals also vor ein paar Stunden in Zürich auch eine Erlaubnis gegeben, dass wir hätten fliegen können. Weil der Flug von Zürich nach Frankfurt nur so kurz ist, muss Frankfurt eine Genehmigung geben, bevor in Zürich gestartet wird. Einfach, dass ihr das versteht. Aber hätte ich alles machen können. Ich hätte die Frau beschimpfen können. Ich hätte sonst was machen können. Und glaub mir, ich kann das. Ich kann das. Aber da lohnt es sich, dass ich seit Jahren trainiere, mich in Gnade einzupacken. Seit Jahren trainiere ich das. Und ich sage dir was, das geht manchmal so an die Grenzen, dass du manchmal gar nicht mehr magst. Und dann fängst du doch wieder von vorne an und machst weiter. Aber es lohnt sich. So, also habe ich gefragt, okay. Es kam dann auch keine qualifizierte Auskunft mehr. Also habe ich gedacht, wir gehen zum Servicepunkt. Sie hat dann gesagt, ja, es gäbe so einen Servicepunkt, da könnte man hingehen. Gut, also sind wir dorthin. Das ist ja alles groß und weit. Und während wir dorthin gelaufen sind, ich erkläre das für einen bestimmten Grund, mein Innenleben oder meine Gedanken so genau. Also wenn es dich langweilt, halte einfach durch. Wer überwindet, kriegt den Siegeskranz. So, also ich lief über den Flughafen mit Julia und Susan zusammen. Wir wieder ziemlich zügig, weil man könnte ja vielleicht jetzt gerade das nächste Flugzeug schon wieder verpassen. Also liefen wir dorthin. Ich wusste nur, Lufthansa fliegt nicht mehr außer abends. Und dann sind wir dorthin gekommen und da stand, wie nicht anders zu erwarten, eine Schlange von Leuten. Wieder Gnade, Gnade, Gnade. Und jetzt ja nicht die Person, die vielleicht noch ein Flugticket für mich organisiert, anschreien. Mir war wirklich nicht wie fröhlich sein und singen und nett sein. Es war nicht Sonntagmorgen im Gottesdienst. Aber Gnade. Und das musst du trainieren. Vielleicht bist du jemand, dem sowieso alles egal ist. Dann hast du es in so einer Situation leichter. Ich bin halt nicht so gestrickt. Aber du hast deine anderen Herausforderungen. Glaub mir, jeder hat seine Herausforderungen. So, und ich bin also dorthin und dann habe ich gesagt. Und dann sagt sie, suchen, suchen, suchen. Die Zeit vergeht und es ist unendlich lang. Und dann sagt sie, also um 11:10 Uhr geht noch ein Flug mit der ukrainischen Linie, aber das schaffen sie nicht mehr mit den Koffern. Das schaffen wir nicht mehr, ihre Koffer umzuladen. Und manchmal befähigt dich die Gnade, nein, die Gnade macht's immer, wenn du bereit bist, so muss ich sagen, befähigt dich die Gnade, einfach deinen Mund zu halten und nichts zu sagen. Und das ist manchmal so weise, aber ich kann dir sagen, was die Frau gesehen hat. Die hat mich gesehen und hier stand, ich lande heute Nachmittag in Kiew. Und wenn sie mir in die Augen geschaut hat, hat sie gesehen, ich lande heute Nachmittag in Kiew. Es ist mir egal, wie ich da hinkomme. Ich lande dort heute. Und nach nochmal einiger Zeit hat sie dann gesagt, ja, geben Sie mir mal Ihre Gepäckabschnitte. Dann habe ich sie ihr gegeben. Sagt sie, es dauert aber jetzt einen Moment. Ich sage, kein Problem, nehmen Sie sich alle Zeit. Gnade, wenn du das nicht trainiert hast, du kannst es nicht. Du kannst es dir tausendmal vornehmen. Du kannst es nicht, wenn du nicht geübt bist in der Gnade. Du kannst es einfach. Es ist einfach so. Du machst dir was vor. Hier, heute, am Sonntagmorgen in unserer Fantasie können wir das alle. Da kann ich das auch super. Da bin ich auch perfekt. Aber wenn du dann in der Situation bist, du reagierst dann so, wie der reagiert, der Oberhand hat. Und wenn dein Geist nicht die Oberhand hat, dann reagiert dein Fleisch. Und das reagiert menschlich. Und das kann manchmal den Weg verbauen. Ich muss noch was sagen, da war noch ein anderes junges Ehepaar, die waren von Hamburg geflogen und ich glaube, die konnten auch nicht so gut Deutsch und wollten auch nach Kiew. Und die Frau kam dann zu mir, also von dem Ehepaar, die hat dann gesehen, dass wir schon relativ weit vorne standen oder schon dran waren, hat dann gefragt, ob wir was gefunden hätten, schon. Und dann habe ich kurz was zu ihr gesagt und das hat der Bedienung, die ich bedient habe, überhaupt nicht gefallen. Ja, sowas machen wir gar nicht gerne. Sie muss sich auch hinten anstellen. Und dann, weißt du, dann musst du wissen, du musst einen Draht mit dem Heiligen Geist haben. Du kannst nicht an dich denken und wie du dich fühlst und ob dir dein Rücken schon wehtut. Ich meine, es war nach 10, wir waren um 6 früh aus dem Haus. Von rechtens wegen hätten wir gerade im Flugzeug unser Frühstück kriegen sollen. Und wir hatten noch nicht mal irgendwo eine Flasche Wasser kaufen können, weil die musst du ja immer wieder wegschmeißen bei jeder Kontrolle, wo du durch musst. Also standen wir da und ich kann euch sagen, es war mir gar nicht danach, irgendwie Gnade zu geben. Aber du vermasselst es, wenn du es nicht trainierst. Und das hätte ganz anders laufen können. Also habe schon gemerkt, die Frau war ein bisschen verärgert. Dann habe ich ganz vorsichtig am Schluss noch einen Vorstoß gemacht und habe gesagt, eben, da wären noch ein paar, die sind auch genau mit demselben Problem, mit demselben Flug. Und ich wusste, ich habe dann gesagt, die verstehen wahrscheinlich die Sprache nicht so gut. Und das stimmt wirklich, weil die mit einem schweren Akzent, Englisch mit schwerem Akzent gesprochen haben, dann weißt du schon. Ja, und ich habe ihnen dann gesagt, sie sollen sich doch schnell hinten anstellen. Und sie saßen dann auch mit in unserem Flieger. Wenn du genügend Gnade hast, reicht das nämlich nicht nur für dich, sondern es reicht auch, um für andere einen Weg zu bahnen. So, wir kamen, also nachdem wir da eine Viertelstunde standen, das ist nicht so lange, wie ihr jetzt warten musstet aufs Ergebnis, ja, rief sie mich dann wieder zurück und hat gesagt, also es gibt einen Flug, der geht 11.10 Uhr vom Gate sowieso. Natürlich weißt du ja nicht, wie weit Gate sowieso ist. Es war inzwischen 10:30 und das hieß also wieder, Füße in die Hand und losgerannt. Und ich kann euch sagen, den ganzen Weg auf diesem Flughafen habe ich vor mich hingesprochen. Den ganzen Weg, wir sind wirklich sicher 20 Minuten wieder da über irgendwelche Dings zu irgendwelchen Gates und Rolltreppe rauf und Rolltreppe runter und Rolltreppe vor und Rolltreppe hinter und Sicherheitskontrolle, wieder die Hälfte alles ausziehen und im Winter sind ja dann noch die Stiefel und die Jacke und weiß ich was und dann alles wieder anziehen, den Gürtel wieder rein und naja, eben so wie das ist. Als wir dann, und den ganzen Weg habe ich gesprochen, nicht nur wir werden ankommen, sondern unsere Koffer werden auch ankommen. Nicht nur mein Koffer, sondern auch der von Susan und Julia werden da sein. Unsere Koffer werden da sein. Unsere Koffer werden da sein. Wisst ihr warum? Ich kann euch sagen warum. Weil ich bin nicht in die Ukraine gegangen, um Urlaub zu machen. Ich habe einen Auftrag dort. Das ist meine Berufung, den Menschen dort das Wort Gottes zu lehren. Die haben auf mich gewartet. Die Veranstaltungen waren festgelegt. Wenn wir also erst am Donnerstagmorgen 1.30 Uhr ankommen, dann sind wir müde. Beziehungsweise ankommen, dann sind wir ungefähr vielleicht um 6 dann dort in dem Ort. Dann haben wir einen ganzen Tag überhaupt kein Auge zugemacht und eine Nacht, dann kann man nicht das Programm so machen, ganz abgesehen davon, dass der Pastor, der uns abgeholt hat, 12 Stunden am Flughafen verbringt mit nichts. Ein Pastor hat was anderes zu tun, als am Flughafen auf Leute zu warten. Gut, er hätte noch einmal wieder zurückfahren können und einmal wieder hin mit Stau und allem, hätte das auch die 12 Stunden gefüllt. Aber das war nicht, wie Gott diesen Tag geplant hat. Und manchmal müssen wir dran ziehen und reißen, um die Tage so rauszubringen, dass sie so kommen, wie Gott sie geplant hat. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich am Schluss auch für dich. Wir kamen dort an, es war 11.10 Uhr. 11.10 Uhr ging unser Flug. Und das ist ja dann eben außerhalb von Schengen, da war nochmal so eine Extrakontrolle, es war wieder so ein separater Raum. Bevor ich da reinging, dachte ich, jetzt müssen wir noch eine Flasche Wasser holen. Dann sah ich aber schon, dass die Startzeit von 11.10 Uhr schon auf 11.30 Uhr verschoben war. Dann konnten wir uns Wasser noch besorgen und einen kurzen Imbiss, was zum Frühstück, weil man weiß ja nie. Und dann habe ich gesehen, dass die Startzeit nochmal auf 12 Uhr verschoben war. Manche Leute haben sich rundherum geärgert. Wisst ihr, ich wusste sofort, warum. Und das ist, was passiert, wenn du Dinge im Glauben bewegst, wenn du herrschst im Leben. Du verstehst plötzlich, warum. Jetzt hätte man sagen, oh, jetzt wird der auch noch verspätet, jetzt dauert es ja auch. Nein, ich habe genau gewusst, dieses Flugzeug geht erst auf die Rollbahn, wenn diese drei Koffer dort drin sind. Wisst ihr, die Koffer, es geht nicht um mich und um meine Sachen. Die Koffer waren voll. Also mein Koffer war mehr als die Hälfte voll. Und ich weiß, dass bei den anderen auch war, mit Geschenken, mit Sachen für sie dort. Ja, da ging es nicht um uns in erster Linie. Dann konnte ich gerade noch den Pastor anrufen und ihm sagen, dass wir eben jetzt anderthalb Stunden später kommen. Und wirklich anderthalb Stunden nach unserem anderen Flug sind wir dann dort in Kiew gelandet. Und jetzt kannst du mir sagen, lohnt sich das, 10 Jahre lang zu trainieren, ruhig zu bleiben, sich keine Panik zu kriegen, nicht alle Fälle wegschwimmen zu sehen, Furcht zu überwinden? Lohnt sich das? Also ich sage euch, für mich hat sich's gelohnt. Da kommt nämlich noch ein zweiter Aspekt dazu. Wenn du diese Dinge trainierst, und ich sage euch eins, viel mehr Leute von euch haben viel größere Berufung, als ihr denkt. Nur, ihr seht es nicht, weil ihr nicht die kleinen Schritte, die Anfangsschritte macht. Du siehst nicht, wo es hingehen kann, wenn du nicht mal Schritte machst. Wenn du durch den Wald läufst, wenn du in den Wald reinläufst, siehst du noch nicht, wo die Lichtung kommt, aber sie kommt. Aber du kannst sie erst genießen, wenn du sie siehst. Also musst du wissen, sie kommt. Und die meisten von euch haben eine Berufung, nicht nur für sich dieses Leben zu leben und nicht nur für sich die Dinge zu lernen, sondern sie auch weiterzugeben an andere. Und das ist nämlich, was hier im Vers 2 steht. Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du hast eine Berufung, du kannst auch sagen, dein Licht strahlen zu lassen in dieser Welt. Dass andere schauen können, wie du lebst. Nicht nur, wie predigst du am Sonntag, wenn du am Pult stehst. Es geht nicht nur darum, was sagst du, wenn jemand zur Seelsorge zu dir kommt. Sondern es geht darum, wie erleben dich Leute in schwierigen Situationen. Ja, und ich hatte Susan und Julia bei mir. Und ich wusste genau, ich kann eine Entscheidung treffen. Ich kann eine Entscheidung treffen, ich kann jetzt demonstrieren, wie die Kraft Gottes wirkt. Oder ich kann demonstrieren, wie mein Fleisch wirkt. Und je nachdem haben wir dann die Resultate. Und ich kann euch sagen, mein Fleisch ist nicht so tot, dass ich es nicht mehr spüren würde. Ich sag euch das, ich erkläre das auch so klein und fein, weil es gibt diesen Mythos, ja, bei Pastor Manfred, der hat ja diese Probleme gar nicht. Also ihr Pastoren, ihr habt ja das Problem nicht. Ihr seid ja immer ruhig und entspannt. Und soll ich dir was sagen? Es hat auch einen Preis gekostet, jeden Sonntagmorgen hier ruhig und entspannt zu stehen. Aber wenn ich dich dann hier sitzen sehe, dann weiß ich, es lohnt sich. Es lohnt sich. Ja, es lohnt sich. Ich werde gleich noch ein paar Beispiele erzählen, wo ihr seht, dass es sich lohnt. So, und ich möchte euch auch den zweiten Vers erstmal von Kenneth Wüst noch vorlesen. And the things which you heard from me personally in the presence of many witnesses, these things commit us to trustworthy men, who are of such character as to be adequate to teach others also. Und ich sage es jetzt nochmal in Deutsch, fast wörtlich, wie er das hier sagt. Er sagt, diese Dinge, die du von mir persönlich aus meinem Mund gehört hast. Und dieses gehört bezieht sich nicht nur, was du gehört hast, sondern wie du mich erlebt hast, was du auch gesehen hast, was du erfahren hast, wie ich agiert habe, wie ich das Wort Gottes nicht nur gesprochen habe, sondern wie ich es dir vorgelebt habe. Um das geht's. Das vertraue, also in Gegenwart vieler Zeugen. Ja, mit anderen Worten, sei bereit, ein öffentliches Leben in Gegenwart vieler Zeugen zu leben. Wisst ihr, Leute rufen manchmal bei uns an und fragen, du, bei welcher Bank seid ihr eigentlich? Nicht, weil sie es interessiert, bei welcher Bank wir sind, sondern weil sie Orientierung brauchen. Krankenkasse, Versicherung, all das. Sie fragen, Pastor, wie machst du die Dinge? Weil wir brauchen Rat, wir brauchen Hilfe. So, du musst bereit sein, dein Christsein nicht nur am Sonntagmorgen hier zu leben, sondern vor Zeugen, nämlich die eine bestimmte Qualifikation auch haben, vor solchen Zeugen, die bereit sind, also auch vor anderen Gläubigen, die bereit sind, die hingegeben sind und die vertrauenswürdig sind, Menschen, die in einem, und hier ist dieses who are of such character as to be adequate to teach others also. Du könntest also sagen, die eine solche Charakterqualität haben, dass sie in der Lage sind und fähig sind, mit dem, nicht nur was sie sagen, sondern wie sie sind, auch andere zu lehren. Und hier disqualifizieren sich viele. Viele disqualifizieren sich für Leiterschaft, weil sie nicht bereit sind, an ihrem Charakter zu arbeiten. Und der Charakter ist das, wo es richtig wehtut, wenn es schleift. Und wenn du nicht bereit bist, an deinem Charakter zu arbeiten, wenn du nicht bereit bist, Sanftmut, Langmut, den Wandel in Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Hingabe, Güte, Selbstdisziplin, wenn du nicht bereit bist, all diese Dinge zu trainieren für dich, wenn es niemand sieht, dann schaffst du es nicht, diesen Charakter zu entwickeln. Und dann kannst du nicht in die Leiterposition kommen, die der Herr für dich vorgesehen hat. Oder in die Position überhaupt, die Gott vorgesehen hat. Und Gott hat niemand berufen, einfach nur ein kleines Licht irgendwo am Schluss zu sein. Jeder von euch, der hier sitzt, hat eine Berufung, rauszugehen und Menschen zu leiten, Menschen zu führen. Erstens zu Jesus und zweitens in die Gemeinde und drittens im Wort Gottes. Und zwar ganz praktisch, im Alltag, im Leben. Nicht jeder hat vielleicht die Berufung, als Lehrer des Wortes hier hinter dem Pult zu stehen. Aber jeder hat die Berufung, das weiterzugeben, was Gott ihm gegeben hat. So funktioniert nämlich das mit dem Evangelium. Die Gemeinden wachsen nicht und das Evangelium wird nicht ausgeteilt dadurch, dass der Pastor am Sonntagmorgen hier eine gute Predigt hält. Das ist nur der erste Schritt. Und, also sagen wir mal so, der Pastor hält eine gute Predigt, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Das ist der erste Teil und der ist wichtig. Aber dann muss jemand diese Predigt nehmen und mit diesem Wort etwas tun. Und das kostet einen Preis. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, dass ein ganzes Flugzeug auf dich und deine Koffer wartet. Dafür lohnt sich's, dass du dann rausgehen kannst zur rechten Zeit und das tun kannst, wozu du berufen bist. Jetzt kommen wir zum Vers 3. Du nun, erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Christi Jesu. Wieder die Kenneth Wüst Übersetzung. Take your part with others in enduring hardships as a good soldier of Christ Jesus. Also mit anderen Worten, nimm deinen Platz ein. Drück dich nicht vor deinem Teil, sondern nimm deinen Teil an Aushalten von Härte, von Schwierigkeiten, von Widrigkeiten, von Problemen, von Herausforderungen. Drück dich nicht, wenn's mal schwierig wird. Tauch nicht ab in der Gemeinde, wenn's mal ein bisschen herausfordernd ist. Verschwinde nicht einfach sang- und klanglos, wenn Arbeit angesagt ist, wenn Herausforderungen angesagt sind. Sondern nimm teil an dem. So wie ein guter Soldat Christi Jesu. Und hier ist wirklich so wie jemand, der fürs Militär angeheuert worden ist. Ja, der angeworben ist. Hier gebraucht Paulus das Bild von einem Soldaten. Und dann heißt es im Vers 4, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhaltes, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Das griechische Wort für Geschäfte ist Pragmataia. Und das, was hier mit des Lebensunterhaltes übersetzt ist, ist eigentlich nur das griechische Wort Bios. Und es gibt ja drei verschiedene Worte, oder es gibt mehrere wahrscheinlich, aber drei relativ bekannte Worte für Leben. Ja, da haben wir Bios, Psyche, das ist in Bezug auf die Seele. Und dann haben wir Zoe, das göttliche Leben. Und hier steht, niemand, der sich für Kriegsdienste, also mit anderen Worten, ich übersetze es mal in unseren Kontext, niemand, der sich für den Herrn entschieden hat, verstrickt sich in die biologischen Alltagspragmataia. Ein Soldat kümmert sich nicht drum, wann und wo er das nächste Mal zu essen kriegt. Er kümmert sich nicht drum, wo sein Haus steht. Er kümmert sich nicht drum, wo er schläft. Er kümmert sich nicht drum, ob sein Teppich sauber ist oder ob er eine Garage hat oder was weiß ich was alles. Sondern alles, was er tut, ist, er weiß, ich kriege Unterkunft, ich kriege meinen Sold, ich kriege was zu essen. Ja, alles, worum er sich kümmert, ist sein Kriegsdienst. Der Dienst, den er zu versehen hat, sein Training, seine Ausbildung, seine Front, wo er zu kämpfen hat. Und bitte versteht mich richtig, ich lebe auch in dieser Welt. Ich habe auch ein normales Leben. Wir haben auch eine Familie, ich habe 2 Kinder, wir haben ein Haus und so weiter. Und es geht nicht darum, dass du nicht wohnst, dass du nicht isst, dass du nicht lebst, sondern es geht darum, welchen Stellenwert haben die Biospragmataia, mir hat das so gut gefallen, welchen Stellenwert haben die Biospragmataia in deinem persönlichen Leben? Wie viel Aufmerksamkeit gibst du den Biospragmataia, die sich doch eigentlich von selbst tun würden? 90% der Dinge gingen so allglatt durch, wenn du dich ausrichten würdest auf die Front, an die der Herr dich gestellt hat. Nämlich mit seinem Wort dein Fleisch zu überwinden, dich täglich zu füllen mit dem Wort, um bereit zu sein für die Aufgabe, für die Berufung, die der Herr hat. Ich will euch ein Beispiel erzählen. Ich weiß nicht, ob es der Manfred schon erzählt hat, aber macht nichts. Man kann es auch 2-mal hören. Die Sachen Gottes sind so gut, die kannst du 2, 3, 5-mal hören. Ihr habt ja mitgekriegt, wir haben ein Haus gekauft, nur das ist eben so, wir haben das im Anfang Juni den Kaufvertrag unterschrieben und seitdem haben wir eigentlich, also wir waren glaube ich inzwischen 2-mal dort, wir haben gar nicht Zeit. Warum? Weil wir mit den Zoopragmataia beschäftigt sind, mit den Dingen des göttlichen Lebens, mit den Umsetzungen des göttlichen Lebens. Wir haben keine Zeit für den Biospragmataia, für unser Leben im Natürlichen. Und ich denke dann immer, naja, Herr, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist jetzt deine Gelegenheit, Herr. Ich werde schauen, wie uns die Dinge zufallen. Das Haus ist wunderschön und alles, es hat da einen einzigen Haken. Und das wussten wir von Anfang an. Und das ist, es hat 2 Außenparkplätze, aber keine Garage. Und dann stellt euch folgendes Bild vor, es ist Sonntagmorgen und es hat geschneit und gefrostet und gefroren und dann muss man da in der Sonntagsrobe kratzen. Eigentlich sollte der Pastor die Zeit nutzen, sich vorzubereiten auf die Predigt und dann muss er sein Auto enteisen und so weiter. Und dann komme ich mit meinen schönen Sonntagskleidern und friere mir einen ab, weil das Auto eiskalt ist und so weiter. Und dann ist Montagmorgen und der Pastor Manfred muss in die Bibelschule und dasselbe ist wieder nur diesmal früher, weil er dann womöglich gerade zur ersten Stunde hat und schon 7:45 los muss und dann schon ab um 7 steht und kratzt, damit er das Ding freikriegt. So, das war das Bild. Also, wir brauchten eine Garage, also haben wir uns überlegt, wenigstens ein Dach vorm Schnee, Carport. Und dann, und auch Pastoren passiert das hin und wieder, sind wir wieder in die menschliche Weise zurückgefallen. Wir dachten, okay, Carport, wie macht man das? Man holt sich Offerten. Das denkst du. Wir haben 5 Wochen lang versucht, eine Offerte für einen Carport zu kriegen, hatten mehrere Firmen auf unserem Parkplatz zu stehen. Die einen haben uns gesagt, sie machen uns nur eine Offerte, wenn wir ihnen gleich den Auftrag erteilen. Und die anderen, da war gerade der Chef im Urlaub oder der, der irgendwie Ahnung hatte. Und dann, als der wieder da war, war dann der in Urlaub, der mit uns den Parkplatz angeguckt hatte. Also ich kann euch sagen, es ist ein Trauerspiel sondersgleichen. Ich glaube, dass der Herr da reinblasen wird und dass da einiges sich verändern wird. Ja, weil ich glaube, es geht Handwerkern sehr gut, wenn sie keine Zeit und kein Interesse mehr an Aufträgen haben. Und es ging, ich meine, wir bewegen uns für ein paar Carport in einem Auftragsvolumen zwischen 15 und je nachdem wie groß 30.000 Franken. Das ist jetzt also auch nicht hier ein Apfel und ein Ei, über das wir reden. Also glaube nicht, wenn du das nächste Mal liest, dass es dem Handwerk so schlecht geht, den KMUs in Schaffhausen. Glaube das nicht. Wir waren wirklich hier, dann war wieder ein Termin, eben mit dem, der dritte Versuch, eine Offerte zu bekommen. Wir hatten immer noch keine Zahl. Es waren inzwischen 4 Wochen oder weiß ich, 5 vergangen. Und dann hat sich der Manfred eben da wieder mit jemandem getroffen, er hat gesagt, muss gar nicht mitgehen, es ist wieder das Gleiche. Es war der Freitag, bevor wir in die Ukraine gefahren sind. Jedenfalls, oder Donnerstag, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls, der Manfred ruft mich also dann an am Mittag und sagt, weißt du was, ich habe eine gute Nachricht. Also es war wie immer frustrierend und dann bin ich da noch ein bisschen rumgelaufen. Ich glaube, ich meine, wir beten ja auch für all diese Dinge. Und ich habe einfach eine Lösung für dieses Problem herbeibefohlen, weil ich auch keine Ahnung hatte, wie das noch weitergehen sollte. Und es wäre ja nicht mal gewesen, dass wir nicht das Geld ausgeben wollten. Jedenfalls ruft er mich an, sagt, weißt, ich bin hier rumgelaufen, da habe ich gesehen, zwei Häuser weiter ist eine Einfahrt in die Tiefgarage. Da dachte ich, ich gucke mal im Telefonbuch, wer da wohnt, habe dort einfach mal die erste Person, die erste Adresse angerufen, habe gefragt, Sie haben doch da eine Tiefgarage. Ja, da sind doch noch Plätze frei. Also wahrscheinlich schon, aber das sind Eigentumswohnungen und die müssen Sie die Verwaltung anrufen. Manfred ruft gleich die Verwaltung noch an. Und am Montag, das war Freitag, und am Montag, bevor ich in die Ukraine gegangen bin, lag schon der Vorvertrag für einen Garagenplatz in der Tiefgarage 5 Schritte weiter auf unserem Tisch. Und da habe ich gedacht, da war ich etwas beschämt und gedacht, Herr, das nächste Mal komme ich gleich. Aber weißt du was, bevor du jetzt über mich lachst, solltest du, bleib bei dir. Bleib bei dir selber. Wie viele Umwege machst du, wo der Herr viel einfachere Möglichkeiten hat? Es ist interessant, jetzt haben wir also eine Garage, ohne dass wir was bezahlt haben. Ich habe übrigens mal ausgerechnet, wenn wir 10 Jahre in dem Haus wohnen und 10 Jahre diesen Garagenplatz haben, und für länger plane ich im Moment nicht, aber 10 Jahre ist eine gute Zeit, dann zahlen wir immer noch weniger als auch nur für den kleinsten Carport. Denn am gleichen Tag, als der Garagenplatz dann sich eröffnete, kam tatsächlich die erste Offerte. Und die war nochmal 5.000 Franken höher. Die niedrigste war 5.000 Franken höher als das, was wir jetzt für 10 Jahre Garagenplatz in einer geheizten Tiefgarage bezahlen. Und das Sahnehäubchen obendrauf auf dem Zettel stand, dass es so eine Fernbedienung auch gibt, so einen Fernöffner. Und dann habe ich so gesagt, Manfred, frag doch mal, ob die einen haben. Sagt, ach, die haben bestimmt keinen. Ich sage, frag mal, wisst ihr was? Die haben sogar einen. Und wir kriegen sogar einen, nicht nur einen, sondern sogar zwei. So, mehr Komfort kannst du nicht haben. Aber weißt du was? Das war, weiß nicht, wie viel war es? Eine halbe Stunde vielleicht? 10 Minuten dort rumlaufen? Ein paar Telefonate? Keine Baubewilligung, kein Stress, kein Theater, keine Handwerker mehr, die sich auf nichts festlegen wollen und nicht mal wissen, ob sie überhaupt so ein Carport bauen können, sondern einfach nur, wir leben in einer Welt, wo bestimmte Dinge sich immer mehr zum Negativen verändern. Das ist eine Tatsache. Und du kannst dich drüber ärgern oder du kannst stark werden in der Gnade. Und jetzt frage ich dich, lohnt sich das? Da kommen wir wieder zum Vers 3 zurück. Ja, Vers 3 und 4, die muss man zusammen sehen. Erdulde Widrigkeiten. Sei bereit, fokussiert zu sein auf deine Berufung. Sei bereit, fokussiert zu sein auf das Wort Gottes. Sei bereit, fokussiert zu sein auf die Gemeinde, auf das, was du dort tust. Wisst ihr, wir trennen das immer so. Aber die Gemeinde ist der Leib, der das zusammenhält. Du bist nur ein Teil des Leibes. Erst die ganze Gemeinde zusammen ist der Leib Christi. Und ich rede jetzt nicht nur von unserer Gemeinde. Aber sei ein Teil einer Gemeinde und dann sei ein Teil dieser Gemeinde. Und dann sei dort. Ja, und wenn dir was nicht gefällt, dann überwind es. Wenn der Herr gesagt hat, das ist deine Gemeinde. Wisst ihr, wir haben ja viel auch mit Gesprächen mit anderen Pastoren. Und es ist sehr verschieden, in sehr verschiedenen Regionen sehr verschieden. Und es gibt so eine starke Tendenz, dem Druck des Fleisches nachzugeben. Ein Pastor hat zum Beispiel gesagt, also ich predige jetzt nicht mehr mit Krawatte, weil das ist so formell und die Leute stören sich dran. Soll ich dir was sagen? Du kommst doch nicht am Sonntagmorgen hierher, um zu sehen, ob Pastor Manfred eine Krawatte umhat oder nicht. Lass ihn doch die Krawatte tragen, lass ihn das anziehen, was er anzieht, und komm und höre, was der Geist durch ihn redet. Wisst ihr, solange wir uns an den Hosenträgern vom Prediger stören, solange haben wir noch nichts verstanden von der Qualität des Wortes Gottes. Lass es doch einfach egal sein, wie wir uns anziehen, wie wir aussehen, was wir schön finden oder so. Nimm doch einfach das Wort und lass dich belehren und tu das, was du verstanden hast. Wenn das Wort zu dir nicht sagt, dass du am Sonntag würdig des Herrn, sprich in einer schönen Kleidung zum Gottesdienst kommst, dann nimm andere Stellen und tu das zuerst, was das Wort dir schon gesagt hat. Ja, und das, was du verstanden hast. Und fang an, etwas damit zu machen. Aber stör dich doch nicht an solchen Unwichtigkeiten. Ich glaube, wir haben manchmal gar keine Vorstellung, welche Not im Leib Christi ist. Welche Not, welcher Mangel an Lehre, welcher Mangel an Offenbarung, Verständnis vom Wort Gottes im Leib Christi ist. Wir sehen immer nur unseres. Und ich sage euch was, wir haben eine Gemeinde. Und ja, vielleicht magst du dich darüber ärgern oder vielleicht stört sich, dass unser Lobpreis nur zwischen 20 und 25 Minuten geht. Vielleicht ärgert es dich, dass hier so viel geredet wird. Aber lass mich dir sagen, du bist in einer Gemeinde, die gegründet worden ist von einem Pastor, der eine sehr starke Lehrgabe hat. Und wisst ihr, ich glaube, warum ich das glaube? Ich glaube nicht, dass Pastor Manfred über die Jahre nur Pastor dieser Gemeinde bleiben wird. Ich habe euch ein bisschen was voraus. Ich kenne natürlich auch die Prophetien, die Weissagungen, die er bekommen hat zum biblischen Abschluss. Aber ich weiß eins, und das haben wir auch jetzt am Wochenende wieder gesehen. Da gibt es ein Leib Christi und der muss diese Dinge hören. Menschen sterben, weil sie das Wort nicht hören. Als wir in der Ukraine waren, wir waren am Sonntag im zweiten Gottesdienst, kam eine Frau nach vorne. Ich habe sie nicht erkannt, aber die Übersetzerin hat sie Gott sei Dank erkannt. Und es war genau die Frau, die beim letzten Mal, ihr erinnert euch, die sich bekehrt hat, die sich das Leben nehmen wollte und mitgebracht wurde in die Versammlung, sich am Ende von der Versammlung bekehrt hat. Und dann habe ich sie gefragt, wie es ihr geht. Und sie war so aufgeregt und so, sie konnte gar nicht reden. Und sie hat immer nur gesagt, gut, gut, hat meine Hände gehalten. Karasho, Karasho, Karasho. Und wisst ihr, das Leben von Leuten hängt davon ab, ob du bereit bist, rauszugehen. Ob du bereit bist, ich meine nicht in ein anderes Land, sondern einfach nur aus deinem egoistischen Mikrokosmos, aus deiner Welt, ob du bereit bist, rauszugehen und für Menschen da zu sein, ob du bereit bist, wegzuschauen von dem, was du willst und was du hast und was du kannst und ob du erkennst, was das für ein Lohn ist. Weißt du, was das für eine Belohnung ist, wenn ein Mensch zu dir kommt und strahlt dich so an? Das kannst du nicht mit Geld bezahlen. Lass uns noch den Vers 5 anschauen. Den finde ich auch sehr wichtig. 2. Timotheus 1, Vers 5. Wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Und da möchte ich euch von Kenneth Wüst etwas vorlesen. Also ich erspare es euch auf Englisch vorzulesen. Ich mache gleich die Übersetzung. Erstens wegen der Zeit und zweitens auch überhaupt. Wir verstehen uns. Aber der Sieger wird nichts empfangen, wenn er nicht so kämpft, dass er entsprechend der Regeln läuft. Wenn er nicht den Regeln, also dem Reglement und der Leitung dieses Wettkampfs gehorcht. Und dann schreibt er eben das griechische Wort, was da steht, und zwar für das Wort beteiligt und für das Wort kämpft. Zweimal steht dort das griechische Wort atleo. Wir leiten davon ab, Athlet, Athletik kommt von diesem Wort. Es ist die einzige Stelle, wo das vorkommt im Neuen Testament. Und es kommt deswegen vor, weil es ist wirklich dieser Sportathlet in der griechischen Umgangssprache. Und der griechische Athlet, der war verpflichtet, 10 Monate mit einem Vorbereitungstraining zu verbringen, bevor er für den Wettkampf zugelassen wurde. Während dieser Zeit hatte er sich zu involvieren in vorgeschriebene, genau vorgegebene Übungen in einem bestimmten Trainingsablauf. Er musste strikt separat von seinem ganzen sonstigen Leben leben, sich separieren, sich trennen von all dem, was normalerweise sein Leben war. Und er hat eine ganz strenge Diät bekommen. Mit anderen Worten, er wurde rausgenommen aus all dem, was ihn sonst beschäftigt hat, hat 10 Monate dieses Programm absolviert und dann konnte er in den Wettkampf. Und wenn er sich dann noch dieser Diät unterzogen hat und wenn er wirklich bei allen seinen Trainingslektionen war und wenn er all diese Bedingungen erfüllt hat, dann wurde er für den Wettbewerb zugelassen. Und jetzt kannst du dir sagen, ich bin ja kein Sportler, aber du kannst dich auch fragen, warum verwendet Paulus genau dieses Bild hier? Und hier ist noch ein interessanter Satz. Wenn er Trainingsregeln gebrochen hat, dann würde er, und das ist auch in verschiedenen englischen Übersetzungen so übersetzt, to be cast away. Also er würde mit anderen Worten rausgenommen, zur Seite getan werden, disqualifiziert für diesen Wettkampf. Also wenn er praktisch in den 10 Monaten sein Programm absolviert hat und er ist nur einen Morgen nicht aufgestanden und gekommen oder er hat sich nur in einem Punkt nicht an die Diät gehalten, dann war er disqualifiziert. Und wir haben mit einer anderen Ebene zu tun als das, was hier ist, als ein menschlicher Siegeskranz. Und das sagt Paulus auch immer wieder. Wir haben mit einem himmlischen, mit einem geistlichen Siegeskranz zu tun. Mit anderen Worten, natürlich hast du jederzeit die Möglichkeit, umzukehren und Buße zu tun. Aber du kommst keinen Schritt vorwärts. Deine 10 Monate fangen immer wieder von vorne an. Manche Leute sagen, ich bin schon seit 10 Jahren am Trainieren. Ja, aber du hältst einfach nie durch. Und dann schmeißt du hin und dann disqualifizierst du dich und dann tust du Buße und dann fängst du wieder von vorne an. Und dann schmeißt du hin und so weiter und so weiter. Und so kommst du nie in diesen Bereich, wo du die Dinge in der unsichtbaren Welt siehst. Du kommst nie in den Bereich, wo die Dinge wirklich spannend werden. Oder dann kommt im Vers 6 noch das Bild des Ackerbauers, der sich müht. Es ist so, wie wenn du den Samen pflügst das Beet, du machst den Samen rein und du gießt. Und weil der Same eben nicht schnell genug wächst, ich meine, ihr wisst alle, wenn du Samen reintust, das kann manchmal Monate gehen, bis da über der Erde was zu sehen ist. Und dann ackerst du das alles wieder auf, holst den Samen wieder raus, okay, der Samen ist da, gut, dann tust du ihn wieder rein. Wenn er schon ausgetrieben hat, hast du ihn womöglich kaputt gemacht, also fängst du wieder von vorne an, wieder die Furchen, wieder den Samen rein, wieder zu, diesmal bleibe ich länger dran und ich gieße und so und alles. Aber jetzt muss doch endlich mal was kommen, dann gräbst du wieder alles aus und du wirst nie zur Frucht kommen. Und das ist eins der Hauptprobleme von uns. Warum? Weil wir den Lohn nicht sehen. Weißt du, was der Lohn ist? Der Lohn ist, dass du Leben veränderst. Und hier auf dieser Welt, und ich rede jetzt gar nicht von dem materiellen Lohn, der in dein Leben kommt. Verstehst du, ein Haus, eine Garage, ein Auto, das ist für den Herrn alles kein Problem. So wie Manfred vorhin gesagt hat, solange du dein Herz nicht dranhängst. Das ist alles unwichtig, das Zeug schiebt er dir hinterher, das folgt dir alles hinterher. Aber wenn dein Fokus darauf gerichtet ist, kommt gar nichts. Wenn dein Fokus auf den Herrn, auf seine Dinge gerichtet ist. Herr, jetzt komme ich wieder an den Anfang. Was ist dein Plan für heute für mich? Und warum du zurückschauen sollst auf die letzte Woche ist, damit du was lernst für die nächste Woche und nicht am Ende nächster Woche dieselbe Rückschau hast wie diese Woche. Ich will euch zum Abschluss noch eine Sache erzählen, die mich sehr, sehr, muss ich sagen, sehr bewegt hat. Insbesondere auch im Zusammenhang, weil es im Zusammenhang mit dem Wort Gottes steht und weil ich noch selten so extrem den Unterschied gemerkt habe, welche Bedeutung es haben kann, dass Menschen einfach über Dinge gelehrt werden. Wir waren in Limburg letztes Wochenende und es war ein sehr gutes Seminar und die Leute waren sehr, sehr offen und kam eine Frau zu mir. Ich hatte in dem Teil, wo ich gepredigt habe, das Zeugnis erzählt von der Ursula und Marco, von eurem Baby, weil ich das eins der spannendsten Zeugnisse aus der jüngeren Zeit finde, einfach auch mit dem, dass der Herr ein konkretes Wort gegeben hat, nämlich Jesaja 44, dass die Weisheit der Weisen zur Torheit wird und dass die Wahrsager zum Schweigen gebracht werden und die Prophetien der Schwätzer und was da alles stand. Und wir haben es dann genau so erlebt. Und um die Leute zu ermutigen, habe ich das Beispiel eben erzählt und habe gesagt, ja, manchmal brauchst du den Mut, dich einfach aufs Wort zu stellen und das Wort über die sogenannten Spezialisten zu stellen. Nach dem Gottesdienst kam eine Frau zu mir und hat gesagt, sie war sehr, sehr angesprochen von dieser Predigt und insbesondere von diesem Zeugnis. Sie hätte dasselbe erlebt. Also sie hat dieselbe oder eine ähnliche Diagnose gehabt, wie die Ursula damals hatte eben. Und dann ist, ich habe eben in der Predigt, habe ich dann gesagt, und dann ist ja so, wenn so eine Diagnose steht, dann kommt eine Fülle von Ärzten, von ein Apparat von Untersuchungen, von Zeug, was man noch machen kann, nur um noch mehr Schwätzertum hervorzubringen. Denn ganz ehrlich, was am Ende rauskommt, siehst du nach 9 Monaten, wenn das Kind geboren wird. Dann siehst du, wer recht hatte. Alles andere ist nur... Jedenfalls habe ich das so gesagt. Und dann hat sie gesagt, weißt du, es war genau so, wie du es gesagt hast. Ich hatte diese Diagnose und dann kamen so viele Untersuchungen, die mir vorgeschlagen wurden und ich wusste es nicht. Und ich wusste gar nicht, dass man das Wort so nehmen kann. Ich wusste nicht, dass man etwas so machen kann. Ja, dass man einfach das Wort Gottes so, dass man da so sein Vertrauen draufsetzen kann. Und denk jetzt nicht, warum hat der Pastor dort das nicht gepredigt? Bleib bei dir. Denke, warum sagst du das nicht Menschen, die in deiner Umgebung eine Not haben? Wie viel sagst du ihnen, bevor du andere innerlich, gedanklich beurteilst? Und dann sagt sie, und dann habe ich eben so eine Fruchtwasserpunktion gemacht. Das Kind war schon relativ groß auch und das hat dazu geführt, dass das Kind gestorben ist. Als das Kind dann auf der Welt war, hat man gesehen, dass es ein vollkommen gesundes Kind geworden wäre. Und wisst ihr, was das Beste war? Als diese Frau das gesagt hat, ich kann euch sagen, mir sind sofort die Tränen gekommen. Und ich habe sofort gemerkt, es ist so eine Not im Leib Christi. Wir denken manchmal, ja, was brauchen wir noch mehr Lehre, wir hätten lieber mehr Lobpreis. Das denkst du nur so lange, wie du nichts machst mit dem, was du bekommen hast. Aber du musst wissen, die Lehre, die du gehört hast, dafür hast du eine Verantwortung. Und wisst ihr, was das Beste an dieser Frau war? Die hat sich bedankt bei mir. Die kam und hat sich bedankt und hat gesagt, ich bin so froh, dass ihr das gelehrt habt und dass ich jetzt gerüstet bin für weitere Herausforderungen. Ich bin so dankbar, dass ihr das jetzt lehrt. Die war nicht verbittert. Aber wisst ihr, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, ich bin so dankbar, dass das nicht in unserer Gemeinde passiert ist. Das ist, wie Dinge laufen können. Und wie im Römer 10 steht's, wie sollen sie hören, wenn niemand hingeht und predigt? Der Glaube kommt aus dem Hören. Aber wie sollen sie hören, wenn niemand hingeht und predigt? Und wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Und ich erweitere das jetzt mal. Wie willst du, wie will man als Pastor jemanden senden, der sich nicht ausgerüstet hat und der nicht sieht, dass es sich lohnt, das Reich Gottes an die erste Stelle zu setzen? Lass uns noch einen kurzen Moment zusammen beten. Halleluja, steht doch einfach mal auf. Halleluja. 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 Öffne einfach dein Herz für den Herrn. Und ich denke, wir werden mit einem Bekenntnis abschließen, wo wir dem Herrn sagen, Herr, ich will deinen Plan leben. Ich will nicht mehr Zeit vergeuden, sondern ich will das tun, wozu du mich berufen hast. Ich will nicht mehr meinem Haus und meinem Auto und meinem Wohlstand nachjagen, sondern Herr, ich will deinem Plan nachjagen. Und ich möchte die Menschen retten, die du für mich vorbereitet hast, denen ich Errettung bringen soll, denen ich davon erzählen soll, für die ich beten soll. Halleluja. Halleluja. Ich bete das einfach vor und wenn du in deinem Herzen sagst, ja, ich bin dabei, dann bete es einfach mit. Halleluja. Vater, ich komme zu dir im Namen Jesu. Und ich bitte dich, vergib mir, wo ich meinen Platz nicht eingenommen habe. Und ich danke dir, dass dein Blut mich jetzt reinigt. Und Herr, ich sage dir, ich bin bereit. Ich bin da. Ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ich bin bereit, Widrigkeiten zu erdulden. Ich will ein guter Streiter Christi sein. Ich will trainieren wie ein Athlet, dass die Frucht des Geistes hervorkommt in meinem Leben. Und ich will hingehen und Menschen von dir erzählen, was ich gehört habe, das gebe ich weiter. Und ich danke dir, dass du Menschen in mein Umfeld bringst. Und meine Augen öffnest, wem ich wann wo dienen kann. Danke, Heiliger Geist, für deine Leitung. Und von heute an werde ich mich nicht mehr drücken. Menschenfurcht, du weichst aus meinem Leben. Ich bin bereit. Ich trachte nach dem Reich Gottes. Und alles, was ich mir wünsche, und alles, wovon ich träume, und weit darüber hinaus wird mir hinzugetan. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.